Ein herzliches Willkommen zu unserem nächsten Vortrag aus der Serie Das Finale, die letzten Tage dieser Erde. Nun, heute wollen wir uns einem Kapitel beschäftigen, das da heißt Rettung um Mitternacht. Etwas Wunderschönes, was passieren wird. Wir hatten ja bis jetzt gesehen, dass das Volk Gottes litt unter der Welt, unter dem, was passiert in den letzten Tagen, unter der großen Verfolgung und sogar unter diesem Todeserlass. Nun, wir wollen noch einmal uns unseren Zeitstrahl angucken und schauen, was wir bisher beobachtet haben. Nun, bisher sah es so aus, dass wir nach der Zeit der Sichtung in die kleine Trübsal gegangen sind, also in die Zeit nach dem Sonntagsgesetz. In dieser Zeit fiel der Spätregen und der laute Ruf, dieses große Missionswerk am Ende, wurde noch einmal stark und hat einmal noch das Evangelium in die ganze Welt getragen. Und in dieser Zeit tauchte der Satan als wiederkehrender Christus auf, um die Welt zu verführen. Nun, während dieses Auf und Ab in der Welt vor sich ging, schloss sich plötzlich die Gnadentür im Himmel. Das Gericht war vorbei. Und diese Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit nennen wir die große Trübsal. Und dieser großen Trübsal, da wurden die sieben Plagen ausgegossen. Und während diese sieben Plagen ausgegossen wurden, haben die Gottlosen das Volk Gottes dafür verantwortlich gemacht, dass diese Plagen auf die Erde kommen. Und sie sahen die Lösung darin, indem sie Gottes Volk umbringen. Also machten sie einen Tag und sagten, an diesem Tag soll das Volk Gottes getötet werden, überall. Wir werden sie suchen, ob sie in den Gefängniszellen sitzen oder ob sie irgendwo verstreut auf der Erde sind. Wir werden sie suchen, wir werden sie finden, wir werden sie umbringen. Diese Zeit nennen wir die Angst in Jakob. Und jetzt heißt es, dass das Volk Gottes, es flehte Tag und Nacht um Errettung. Und wir werden die Rettung jetzt sehen. Was wird passieren? Nun, das verfolgte Volk Gottes, das sich überall auf der Welt versteckt, wird jetzt Befreiung erfahren, denn der König kommt. Wir schauen uns gleich die Texte an, wollen aber mit einem Gebet beginnen und Gott wie immer bitten, dass er unser Führer und unser Lehrer ist. Unser lieber Vater, auch jetzt möchten wir dir danken dafür, dass wir gemeinsam nochmal studieren dürfen. Und Herr, wir möchten dich einladen, dass du wieder mitten unter uns bist, dass dein Geist uns führt und dass du unser Lehrer bist. Bitte hilf uns, alle Texte in richtiger Weise zu verstehen. Und wir danken dir dafür. Im Namen unseres Herrn Jesu. Amen. Nun, wie wird die Angst in Jakob enden? Nun, wenn wir in unseren Zeitstrahl hineingucken, werden wir jetzt sehen, die Angst in Jakob wird beendet durch ein besonderes Ereignis. Welches Ereignis wird das sein? Es wird eine besondere Auferstehung geben. Eine besondere Auferstehung. Nicht die große erste Auferstehung, nicht die zweite Auferstehung, sondern eine Auferstehung davor. Eine besondere Auferstehung. Nun, wer wird da auferstehen? Was wird da passieren? Wir gucken uns die Geschichte einmal an. Also, wir waren bei einem Zeitpunkt, als das Volk Gottes verfolgt war, als viele in Gefängnissen saßen, viele geflohen sind aus den Städten und dieser Tag schon bekannt gegeben wurde, ein Tag, an dem das Volk Gottes umgebracht werden soll. Da tauchen wir wieder in die Geschichte ein und schauen, wie es weitergeht. Wir lesen in dem Buch Die Engel, Seite 24, Absatz 2. In der Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und Dörfern, wurden aber von den Gottlosen verfolgt, welche mit dem Schwert in die Häuser der Heiligen eindrangen. Sie erhoben das Schwert, um uns zu töten, aber es zerbrach und fiel wie ein Strohhalm machtlos nieder. Nun, in dieser Zeit der großen Trübsal, in dieser Zeit wird niemand, der zu Jesus gehört, sterben. Denn es macht keinen Sinn mehr, dass Menschen sterben für Christus, dass Menschen den Märtyrertod sterben, denn in dieser Zeit kann niemand mehr gerettet werden. Also wird Gott sein Volk behüten und niemand, der zu Christus gehört, wird in dieser Zeit sterben. Selbst wenn die Gottlosen mit dem Schwert in die Häuser eindringen, wird dieses Schwert zerbrechen, bevor es tun kann, was es soll. Nun, wir lesen mal Großer Kampf, Seite 635, den zweiten Absatz. Gottes Kinder, deren etliche in Gefängniszellen leben, etliche in den einsamen Schlupfwinkeln der Wälder und Berge verborgen sind, erflehen noch immer göttlichen Schutz, während überall bewaffnete Männer, angetrieben von Scharen böser Engel, Vorkehrungen für das Werk des Todes treffen. Jetzt in der Stunde äußerster Gefahr wird der Gott Israels einschreiten, um seine Auserwählten zu erretten. Und das Volk Gottes ist immer noch verstreut. Viele sind in Gefängniszellen und viele bitten immer noch um Schutz und um Errettung. Und genau jetzt wird Gott einschreiten. Jetzt wird Jesus Christus diesem ein Ende machen. Jetzt wird er sein Volk befreien. Wie wird das aussehen? Wir lesen in Erfahrung und Gesichte auf Seite 278, Absatz 2. Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, sein Volk zu befreien. Während die Gottlosen sie mit Spott umgaben, schien plötzlich die Sonne in ihrer vollen Kraft und der Mond stand still. Die Gottlosen blickten voll Entsetzen auf die Szene, während die Heiligen mit feierlicher Freude die Zeichen ihrer Befreiung wahrnahmen. Zeichen und Wunder folgten schnell aufeinander. Alles schien außer seiner natürlichen Ordnung zu sein. Die Ströme flossen nicht mehr, dunkle, schwere Wolken stiegen am Himmel auf und stießen gegeneinander. Aber eine deutliche, klare, leuchtende Stelle war vorhanden, von woher die Stimme Gottes gleich vielen Wassern kam und Himmel und Erde erschütterte. Was für eine fantastische Szene. Es wirkt so surreal. Plötzlich müssen wir uns vorstellen, es war Mitternacht, als Gott sein Volk befreite. Um Mitternacht taucht plötzlich die Sonne auf. Die Sonne scheint hell am Himmel. Der Mond steht still. Die Ströme fließen nicht mehr. Jeder Fluss bleibt stehen, wo er ist. Die Wasserfälle halten an. Alles ist aus seiner natürlichen Ordnung heraus. Schwere, dunkle Wolken steigen am Himmel auf und alle Welt ist erstaunt. Das Volk Gottes weiß, dass das die Zeichen der Befreiung sind. Jesus Christus, der König, kommt. Der König kommt, um sein Volk zu befreien. Sein Volk, das unterdrückt war. Sein Volk, das in Angst lebte. Sein Volk, das überall verfolgt wurde. Jetzt kommt der König und wird sein Volk befreien. Im großen Kampf auf Seite 637 im zweiten Absatz heißt es: Wütende Blitze zucken vom Himmel und hüllen die Erde in ein Flammenmeer. Lauter als das schreckliche Grollen des Donners ertönen geheimnisvolle, furchterregende Stimmen und verkünden das Schicksal der Gottlosen. Nicht alle erfassen diese Worte, aber die falschen Lehrer verstehen sie deutlich. Seelen, die kurz zuvor noch so sorglos, so prahlerisch und herausfordernd waren, so frohlockend in ihrer Grausamkeit gegen das die Gebote haltende Volk Gottes, sind jetzt vor Bestürzung überwältigt und beben vor Furcht. Ihre Wehrufe übertönen das Getöse der Elemente. Dämonen anerkennen die Gottheit Christi und zittern vor seiner Macht, während die Menschen um Gnade flehen und vor Schrecken im Staube kriechen. Was für ein gewaltiges Ereignis. Die Blitze zucken am Himmel, die Erde ist in ein Flammenmeer gehüllt. Man hört diesen Donner, aber noch lauter als diesen Donner hört man diese geheimnisvollen Stimmen, die das Schicksal der Gottlosen verkünden. Die Verfolger werden jetzt zu Verfolgten. Die Menschen, die gerade noch das Volk Gottes unterdrückt haben, kriechen jetzt vor Angst im Staub. Und sogar die Dämonen anerkennen die Gottheit Christi. Sogar die Dämonen haben Angst, denn sie wissen, der König kommt. Der König kommt, um sein Volk zu befreien. Und sie können dagegen nichts tun. In frühe Schriften, Seite 13, Absatz 1, lesen wir: Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, die uns Tag und Stunde des Kommens Jesu mitteilte. Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, kannten und verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten. Als Gott die Zeit verkündete, goss er den Heiligen Geist auf uns aus und unsere Angesichter begannen zu leuchten. Die Herrlichkeit Gottes spiegelte sich darauf wie bei Mose, als er vom Berge Sinai herabkam. Nun, Gott gießt seinen Geist hier aus und die Donner verkünden etwas Besonderes. Diese Donnerstimme, die zu hören ist, verkündet nun den Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu. Bis zu dem Zeitpunkt wusste niemand, wann wird Jesus wiederkommen. Aber jetzt verkündet diese donnernde Stimme, wann Christus kommt. Und die Heiligen an allen Orten, egal wo sie sind, sie werden von diesem Donner befreit werden. Dieser Donner kündigt alle ihre Hoffnung an. Der König kommt. Ihre Angesichter strahlen jetzt wie das Angesicht von Mose, als er in Gottes Gegenwart war. Und auch das Volk Gottes wird daran klar erkannt werden. Überall leuchten die Angesichter des Volkes. Und ist es nicht faszinierend, diese Donnerstimme hat verkündet den Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, wann ist denn der Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu? Ellen White hat es ja gehört. Kann sie es uns sagen? Wann wird Jesus genau wiederkommen? Wenn sie es gehört hat, muss sie es uns doch sagen können. Wir schauen einmal in Für die Gemeinde geschrieben, Seite 79. Ellen White sagt: Ich habe nicht die geringste Ahnung, welche Zeit die Stimme Gottes genannt hat. Ich hörte, wie die Stunde verkündet wurde, aber als ich aus der Vision kam, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Ellen White wusste es nicht mehr, als sie aus der Vision kam. Sie hat die Stimme vernommen, sie hat gehört, was die Donner gesagt haben, aber sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Ist das nicht auch genau das, was wir im Buch der Offenbarung lesen? Dass auch Johannes nicht aufschreiben sollte, was die Donner verkündet haben? Die Donnerstimme im Buch der Offenbarung, zu Johannes wurde gesagt, schreibe nicht auf, was die Donner gesagt haben. Und auch Ellen White konnte sich, als sie diese Donner hier hörte, diese Donnerstimme, die Tag und Stunde der Wiederkunft Jesu verkündet hat, nicht mehr daran erinnern, welche Stunde, welcher Tag es war. Für die Gemeinde geschrieben, 1. Band 79, Absatz 2. Der Himmel öffnete und schloss sich und war in Bewegung. Die Berge schwankten wie ein Schilfrohr im Wind und gezackte Felsen flogen durch die Luft. Das Meer kochte wie in einem Topf und schleuderte Steine an Land. Als Gott den Tag und die Stunde des Kommens Jesu ankündigte und seinem Volk den ewigen Bund bestätigte, sprach er jeweils einen Satz und hielt dann inne, während seine Worte über die Erde rollten. Auf der Erde geht es drunter und drüber. Die Berge beben, Inseln werden versinken. Alles ist durcheinander. Das Meer kocht wie ein Topf. Und jetzt spricht Gott mit seiner Donnerstimme. Und diese Worte rollen über die ganze Welt. Und sein Volk nimmt die Stimme des Königs wahr. Der König kommt. In Daniel 12, Vers 2 ist was Interessantes geschrieben. Und wir schauen uns den Text mal an. Daniel 12, 2 sagt: Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Nun hier im zweiten Vers des 12. Kapitels aus dem Buche Daniel wird beschrieben, dass viele aufwachen. Die einen zu ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Nun, wer sind die? Nicht alle stehen auf, sondern viele, und zwar ein Teil zum Leben und ein Teil zum Tode. Wer genau sind die, die da aufstehen? Dazu lesen wir Erfahrung und Gesichte 278, Absatz 2. Ein mächtiges Erdbeben fand statt. Die Gräber öffneten sich und diejenigen, die im Glauben unter der dritten Engelsbotschaft gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren staubigen Betten hervor, um den Friedensbund zu vernehmen, den Gott mit denen, die sein Gesetz gehalten hatten, machen wollte. Nun jetzt, ein mächtiges Erdbeben findet statt und nun öffnen sich plötzlich die Gräber. Und jetzt kommen Leute hervor. Wer kommt hervor? Die Menschen kommen hervor, die unter der dritten Engelsbotschaft gestorben sind. Also alles, was nach 1843 gestorben ist, die Menschen, die auf Christus gewartet haben, die kommen jetzt aus ihren Gräbern hervor. Nun, es waren die, die damals auf Christus gewartet haben. Wir denken an die große Enttäuschung. Und alles oder jeder Mensch, der unter der dritten Engelsbotschaft starb, wird jetzt auferstehen. Und wir kennen diese Zeit so ein bisschen aus Daniel 12. Diese 1335 Tage, sie gehen zu Ende 1843. Und auch die Offenbarung sagt, am Ende der dreifachen Engelsbotschaft, am Ende der Botschaft des dritten Engels, glücklich all jene, die sterben von nun an. Sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Alle, die in der dritten Engelsbotschaft gestorben sind, von damals bis heute werden auferstehen aus ihren Gräbern. Und sie werden das sehen, worauf sie gewartet haben, die Wiederkunft des Herrn. Aber nicht nur diese Gruppe steht auf, es werden auch noch andere Leute auferstehen. Denn wir hatten gelesen, die einen stehen auf zu ewigem Leben, die anderen stehen auf zu ewiger Schmach und Schande. Im großen Kampf auf Seite 637, Absatz 1, lesen wir: Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Also alle seit 1843 an stehen jetzt auf. Wer noch? Christus kommt bald, Seite 193. Jene, die den entscheidenden Anteil hatten bei der Ablehnung und Kreuzigung Christi, kommen hervor, um ihn zu sehen, wie er ist. Jene, die Christus zurückgewiesen haben, stehen auf und sehen die Gläubigen verherrlicht. Gerade zu dieser Zeit werden die Gläubigen in einem Augenblick verwandelt und sie werden entrückt, um ihrem Herrn in der Luft zu begegnen. Dieselben, die ihm den Purpurmantel umlegen und die Dornenkrone auf sein Haupt drückten, und jene, die die Nägel durch seine Hände und Füße schlugen, blicken auf ihn und wehklagen. Also wer steht noch auf? Stehen diejenigen auf, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, ihm die Dornenkrone aufsetzen, die ihn damals verspottet haben. Christus sagt ja zum Hohenpriester, du wirst den Sohn des Menschen kommen sehen in seiner Herrlichkeit. Und es wird eintreffen. Der Hohepriester, er wird aufstehen. Und er wird Christus kommen sehen, aber diesmal als König. Die Worte werden wahr. Eine besondere Auferstehung findet statt. Alle, die unter der dritten Engelsbotschaft gestorben sind, stehen auf. Und diejenigen, die Christus gekreuzigt und verspottet haben, stehen auf. Und sie alle werden den König in seiner Herrlichkeit kommen sehen. Wir lesen die Engel 24, Absatz 2. Die See brodelte gleich einem Topf und warf Steine aus auf das Land. Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den ewigen Bund seinem Volke übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach einem jeden inne, während die Worte über die Erde hinrollten. Das Israel Gottes stand mit emporgewandten Augen und lauschte den Worten, wie sie vom Munde Jehovas kamen und gleich dem lautesten Donner der Erde durchdrangen. Es war überaus feierlich. Am Schlusse jedes Satzes riefen die Heiligen Ehre, Halleluja. Ihre Angesichter waren erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes und sie glänzten gleich Moses Antlitz, als er vom Berge Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie wegen des Glanzes nicht anschauen. Und als die nie endenden Segnungen über diejenigen ausgesprochen wurden, die Gott durch das Halten des Sabbats geehrt hatten, entstand ein lautes Freudengeschrei, weil sie den Sieg über das Tier und sein Bild behalten hatten. Eine gewaltige Szene. Die Sätze rollen über die Erde und bei jedem Satz ruft das Volk Gottes Ehre, Halleluja. Und die nie endenden Segnungen werden jetzt über diejenigen ausgesprochen, die den Sabbat bis zum Ende treu gehalten haben. In frühe Schriften, auf Seite 30 lesen wir dann, es stiegen dunkle, schwere Wolken auf und prallten gegeneinander. Die Atmosphäre teilte sich und rollte sich zusammen. Und dann konnten wir durch den offenen Raum im Orion sehen, woher die Stimme Gottes kam. Ist das nicht stark? Plötzlich rollt sich der Himmel zusammen. Wie eine Buchrolle wird der Himmel aufgerollt. Die Atmosphäre verschwindet und plötzlich können wir frei ins Weltall hineingucken. Und jetzt gucken wir, woher kommt die Stimme Gottes? Und wir suchen und wir wissen, die Stimme kommt vom Orion. Wir alle blicken hoch zum Orion. Und schon heute ist es so, dass wenn ich nachts draußen bin, das Firmament anschaue, dass ich mich immer freue, den Orion zu sehen, denn ich weiß, eines Tages wird von dort mein König kommen. Eines Tages wird das Volk Gottes befreit werden, wenn es die Stimme hört, die von dort zu uns erschallt. Gehen wir einmal zurück auf unseren Zeitstrahl. Wie geht es jetzt weiter? Nun, wir haben diese besondere Auferstehung gesehen und jetzt kommt etwas ganz Besonderes, nämlich das, worauf alle seit Generationen gewartet haben, seit Christus in den Himmel aufgefahren ist. Was wir jetzt sehen, ist die Wiederkunft Christi. Der König kommt. Und diese Wiederkunft wollen wir uns mal genau angucken. Wie sieht das aus und was passiert da bei dieser Wiederkunft? Schauen wir mal, was die Bibel sagt. In Johannes 14, 1-3 lesen wir, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das hatte Christus damals seinen Jüngern versprochen. Ich gehe jetzt vor und ich werde euch eine Stätte bereiten, aber ich verspreche, ich komme zurück und dann werde ich euch zu mir holen. Das hat Christus versprochen. Das ist jetzt fast 2000 Jahre her. Nun, es heißt dann hier in Apostelgeschichte 1, 9-11, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Nur nachdem Christus die letzten Worte mit seinen Jüngern gewechselt hatte, während sie noch sprachen, nimmt ihn plötzlich eine Wolke auf und trägt ihn langsam gen Himmel. Seine Jünger sprechen mit ihm, gucken auf und sehen, wie er langsam verschwindet. Und diese Wolke wird immer kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann verschwindet sie. Und plötzlich stehen diese beiden Engel neben den Jüngern und sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und blickt zum Himmel? Dieser Jesus wird in der gleichen Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Nun, wie haben sie ihn auffahren sehen? Sie sahen ihn auffahren in einer Wolke. Wie wird Christus also wiederkommen? Christus wird wiederkommen in einer Wolke. Das wird das große Ereignis sein, auf das wir uns alle freuen. Nachdem also die Stimme Gottes zu hören ist, danach sehen wir die Wolke kommen, Christus kommt. Wir wollen gemeinsam in Matthäus 24, Vers 30 lesen, da wo Christus seine Wiederkunft ankündigt. Wir lesen: Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus hat es damals versprochen, so wird es sein. Das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen. Nun, was ist denn das Zeichen des Menschensohnes, das da am Himmel erscheint? Wir lesen einmal, was Schwester weiter zuschreibt. In Christus kommt bald, auf Seite 193 sagt sie: Im Osten erscheint eine kleine dunkle Wolke, etwa halb so groß wie eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt. In der Entfernung sieht sie aus wie in Dunkelheit gehüllt. Gottes Volk weiß, das ist das Zeichen des Menschensohnes. In ernstem Schweigen blicken alle auf diese Wolke, die sich der Erde nähert und merklich heller und herrlicher wird, bis sie sich zu einer großen, weißen Wolke ausdehnt. Unten sieht sie wie verzehrendes Feuer aus und über ihr leuchtet der Bogen, das Zeichen des Bundes. Jesus kommt als mächtiger Sieger. Nun, das Zeichen des Menschensohnes, das ist die Wolke, die da kommt. Denn Christus kommt in dieser Wolke mit all seinen Engeln. Unter der Wolke sieht es aus wie Feuer und oben drüber ist der Regenbogen, das Zeichen des Bundes. Das Zeichen, dieses Bundeszeichen, das damals Christus Noah gegeben hat. So ein Gericht wird dich nie wieder treffen. Wenn ein Gericht über die Welt kommt, bist du davon ausgenommen, weil du zu mir gehörst. Ich mache damit mit dir einen Bund. Und nun wird das Gericht über die Welt kommen und das Volk Gottes wird befreit. Sie sind ausgenommen von dem Gericht. Sie sind gerettet durch Jesus Christus, durch ihren Hohepriester, durch das Lamm, das für sie gestorben ist. Christus kommt als mächtiger Sieger. Er befreit sein Volk. In Christus kommt bald, auf Seite 193 lesen wir dann: Ein zahlloses Gefolge heiliger Engel begleitet ihn mit himmlischen Lobgesängen. Das weite Himmelszelt scheint voll leuchtender Gestalten zu sein. Millionen und Milliarden. Unbeschreiblich ist dieser Anblick. Niemand kann diese Pracht erfassen. Und wenn Christus kommt, dann kommt er nicht alleine. Alle Engel sind dabei. Und diese Herrlichkeit kann niemand erfassen. Die Herrlichkeit eines Engels hat damals in der Bibel schon ganze Soldatengruppen, ganze Armeen verzagen lassen. Jetzt kommt nicht ein Engel, jetzt kommen alle Engel des Himmels und dazu der König der Könige in all seiner Pracht und Herrlichkeit. Diese Szene wird unbeschreiblich sein. Was sagt die Bibel? In Offenbarung 6, Vers 15 bis 17 lesen wir über die Wiederkunft und was dann passiert mit den Menschen, die nicht zu Christus gehören, die Verfolger, die sein Volk unterdrückt haben. Was passiert mit ihnen, wenn der König kommt, um sein Volk zu befreien? Wir lesen: Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Nun, was machen die, die einst Verfolger waren, die Gottesvolk unterdrückt haben? Sie sehen, dass der König kommt und jetzt verstecken sie sich. Sie verbergen sich in den Höhlen, in den Felsen, in den Klüften und sie sagen: Berge, fallt über uns, dass wir das Angesicht dessen nicht sehen, der da kommt. Das heißt, sie wünschen sich lieber den Tod, als dass sie Christus sehen müssen. Der König kommt und sie wollen ihr Angesicht verbergen. Wir wollen lieber sterben, als Christus sehen. Und genau das wird passieren. Die Menschen werden sterben bei der Wiederkunft Jesu. Wenn Christus kommt, um seinem Volk zu befreien, werden die Verfolger sterben. Wir lesen Psalm 50, Verse 3 bis 6. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen, über dem Opfer. und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Und was meint das? Der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit. Nun, Gott kommt nun zurück, also Christus kommt auf die Erde, er kommt zurück, um sein Volk zu sammeln. Und jetzt heißt es, verzehrendes Feuer geht vor ihm her und er sammelt seine Getreuen überall, wo sie sind. Sie sind ja versteckt, manche sind in Gefängniszellen gewesen, überall sammelt er jetzt sein Volk. Und dann heißt es, und der Himmel verkündigt seine Gerechtigkeit. Was ist damit gemeint? Was verkündigt der Himmel jetzt, kurz vor der Wiederkunft Jesu? Was wird da am Himmel erscheinen? Wir lesen im großen Kampf, Seite 639. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte Tafeln hält. Der Prophet sagt, die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Die Hand faltet die Tafeln auseinander und die 10 Gebote werden sichtbar, als wären sie mit einer feurigen Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, dass alle sie lesen können. Die Erinnerung wird wach. Die Finsternis des Aberglaubens und der Ketzerei ist von jedem Gemüt geschwunden. Und die 10 kurzen, verständlichen und vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde deutlich vor Augen. Nun, jetzt werden die Gesetzestafeln am Himmel erscheinen. Und man wird erkennen, dass das Gesetz Gottes über all die Jahrtausende unverändert war. Auch das 4. Gebot. Der Sabbat ist immer noch der Sabbat. Und alle Menschen werden es jetzt erkennen. Gott hat sich nie geändert. Sein Gebot war immer schon sein Gebot. Unveränderlich, in Stein gemeißelt. Und das wird jetzt offenbar. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit. Im großen Kampf auf Seite 652 lesen wir, wenn Gott die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird es ein schreckliches Erwachen geben für jene, die alles verloren haben im Kampf des Lebens. Der Gewinn ihres ganzen Lebens ist in einem Augenblick dahin. Sie beklagen, dass ihre Häuser zerstört und ihre Gold- und Silberschätze verloren sind. Reue packt die Heilsverächter. Sie trauern aber nicht wegen ihrer Sünde Gott und den Menschen gegenüber, sondern weil der Allmächtige gesiegt hat. Sie beklagen die Folgen, aber bereuen nicht ihre Bosheit. Nun, jetzt sehen alle, die Christus abgelehnt haben, dass sie ihr Leben falsch gelebt haben. Und sie bereuen es. Und wenn sie die Möglichkeit hätten, umzukehren, würden sie es noch tun, allerdings nicht aus Liebe zu Gott, sondern weil sie die Folgen gerne ändern möchten. Nun, wir kennen das. Die Menschen haben von diesem Zeitpunkt, seit der Geist Gottes von der Erde weggezogen ist, ja nicht mehr die Möglichkeit, zu Christus zurückzukommen. Ihre Beweggründe im Herzen sind nicht mehr Liebe. Gott kann sie nicht mehr ansprechen. Ihre Herzen sind wie Stein. Der Heilige Geist wirkt nicht mehr. Und auch in Offenbarung 16, in den Plagen, die ausgegossen werden, da lesen wir, dass nicht ein einziger Mensch umkehrt. Anstatt sich zu demütigen vor Gott, steht dort zwischen den Zeilen überall, sie lästerten Gott wegen dieser Plagen, denn sie waren sehr groß. Also die Menschen können gar nicht mehr zu Gott umkehren. Und wenn Christus denn wiederkommt, wenn sie das sehen, dass diese Gesetzestafeln auftauchen und dass der Sohn des Menschen kommt, jetzt merken sie, sie haben etwas falsch gemacht im Leben. Und wären sie doch bloß einen anderen Weg gegangen. Aber es ist zu spät. Der Geist kann ihre Herzen jetzt nicht mehr verändern. Die Zeit der Gnade ist um. Aber ihre Beweggründe wären auch nicht lauter gewesen. Sie würden ihr Schicksal nur deshalb ändern, weil sie eine bessere Zukunft für sich selbst wünschen, aus Eigenliebe, nicht aus Liebe zu Gott. Der Heilige Geist ist nicht in ihren Herzen. Gehen wir mal zurück zu unserer Zeitlinie und gucken uns unsere Zeitlinie jetzt noch einmal an. Also wir haben gesehen, die Angst in Jakob ist beendet worden. Jesus Christus kommt nun zurück. Er kommt mit den Wolken des Himmels und alle Engel begleiten ihn. Und wenn er kommen wird, was wird dann passieren? Ein großes Ereignis werden wir jetzt sehen, denn es ist die sogenannte erste Auferstehung, also die Auferstehung des Lebens. Es gibt ja zwei, die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung des Lebens, in dem das Volk Gottes auferstehen wird. Wir schauen mal, was die Schriften uns dazu sagen. Wir beginnen in der Bibel in Johannes 5, 28 und 29. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also auch Christus sprach damals schon darüber und er sagte, das sind zwei Auferstehungen, die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts. Und die Auferstehung des Lebens wollen wir uns jetzt mal angucken, denn die Auferstehung des Lebens ist die sogenannte erste Auferstehung. In Matthäus 24, Vers 31, dort heißt es, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Die große Ernte ist gekommen. Die Engel sammeln nun das Volk Gottes überall ein. Und das Volk Gottes meint jetzt alle, die zu Christus gehört haben in ihrem Leben. Von Adam an bis in die heutige Zeit, jeder Mensch, der zum Volk Gottes gehört, wird jetzt gesammelt. Paulus schreibt darüber und wir können im 1. Thessalonicher, im 4. Kapitel, Vers 16 und 17 Folgendes lesen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also Paulus sagt hier deutlich, zuerst werden die auferstehen, die zu Christus gehört haben, also die zu Christus gehören. Die Toten in Christus stehen zuerst auf. Dann sagt er, danach werden wir, die wir übrig bleiben, denn es gibt noch einen kleinen Überrest vom Volk Gottes, die durch die große Trübsal gegangen sind, die sogenannten 144.000. Sie lebten in dieser Zeit der großen Trübsal und sind am Leben geblieben. Und sie erleben jetzt, wie alle Heiligen aus allen Zeitaltern plötzlich auferstehen. Und sie werden dem Herrn begegnen in der Luft. Das ist wichtig. Christus wird die Erde nicht berühren bei seiner Wiederkunft. Christus wird seine Auserwählten rufen und die Engel werden sie sammeln. Und dann werden wir alle gemeinsam in die Luft entrückt, ihm entgegen und dort werden wir dem Herrn begegnen. In Christus kommt bald, auf Seite 194 heißt es dann, die Wolken weichen zurück wie eine Schriftrolle und das hellstrahlende Zeichen des Menschensohnes wird sichtbar. Die Gläubigen wissen, was diese Wolke bedeutet. Klänge wie Musik sind zu hören und während die Wolke sich nähert, öffnen sich die Gräber und die Toten werden auferweckt. Und das ist die Auferweckung all derer, die zu Christus gehören. Musik wird zu hören sein. Die Engel sind überall allgegenwärtig und sammeln jetzt das Volk Gottes. In Christus kommt bald auf Seite 194, lesen wir dann weiter. Teuer erkaufte Menschen, von Adam bis zum letzten Gläubigen, der einmal sterben wird, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und aus ihren Gräbern zu unsterblichem Leben hervorkommen. Sogar Adam und Eva stehen jetzt auf. Also über alle Generationen stehen die Menschen jetzt auf. Alle, die zu Christus gehören, alle werden zu einem Zeitpunkt gleichsam aus den Gräbern gerufen. Und die Erde wird voll sein von Gottes Volk. Denn alle sind auf einmal da. Im großen Kampf heißt es dann auf Seite 644, als Gottes Stimme erklang, wurden sie verherrlicht. Und nun empfangen sie Unsterblichkeit. Mit den auferstandenen Gläubigen werden sie dem Herrn in der Luft entgegengedrückt. Also nun empfangen alle Unsterblichkeit. Die, die gerade auferstanden sind, werden verwandelt in einem Augenblick. Und auch diejenigen, die noch gelebt haben, diese 144.000, das Volk Gottes, auch sie werden jetzt in einem Augenblick verwandelt. Sie empfangen auch Unsterblichkeit. Paulus schreibt darüber und wir wollen jetzt mal gemeinsam lesen, was Paulus im 1. Korinther über diese Auferstehung schreibt und wie es ablaufen wird. Dazu gehen wir ein paar Folien durch und beginnen im 1. Korinther 15 ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und dann lesen wir, wenn wir in den großen Kampf gehen, auf Seite 645, kleine Kinder werden von den Engeln in die Arme ihrer Mütter getragen. Freunde, die der Tod schon lange getrennt hatte, werden wieder zusammengeführt, um nie mehr Abschied nehmen zu müssen. Unter Freudengesängen steigen alle zur Stadt Gottes empor. Nun, alle stehen jetzt auf, alle werden verwandelt, Menschen werden wieder vereint, die lange getrennt waren, Freunde, aber auch Eltern und Kinder werden wieder zusammengebracht von den Engeln und jetzt steigen sie alle gemeinsam zur Stadt Gottes empor. Nun, wie genau wird das aussehen? In Matthäus 8, Vers 11 sagt Christus: Viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Nun, die gute Nachricht ist, viele werden kommen. Und wir werden dort sogar mit den Patriarchen zusammen am Tisch sitzen. Wir werden in der Auferstehung Menschen sehen wie Martin Luther. Aber auch Adam und Eva, Riesen der Vorzeit. Die werden viel, viel größer sein als wir in der Auferstehung. Wir werden dort Petrus begegnen. Wir werden Paulus sehen. Wir werden König David sehen. Wir werden die Menschen sehen, die wir lieb gewonnen haben auf Erden. Die Menschen, die mit uns diesen Weg gegangen sind. Menschen, die mit uns gemeinsam zum Volk Gottes gehört haben, aus allen Zeitaltern. Und in Gospel Workers, im englischen Buch auf Seite 519, der deutschen Übersetzung heißt es: Welch ein Jubel wird es sein, wenn diese Erlösten die treffen und begrüßen werden, die ihretwegen eine Last getragen haben und nicht zu ihrem eigenen Vergnügen lebten, sondern zum Segen für Unglückliche wie sie, die wenig Segen hatten. Deren Herzen werden vor Befriedigung springen. Welch ein Jubel, wenn du demjenigen begegnest, dem du Bibelstunden geben durftest, wenn du demjenigen begegnest, dem du ein Zeugnis geben durftest, in dessen Herz du ein Saatkorn legen konntest, das dann aufgegangen ist und das später zum ewigen Leben gereift ist. Welch eine Freude, wenn du diese Menschen erblickst in der Auferstehung. Im Dienst für Christus, Seite 333. Die Erlösten werden alle wieder treffen und erkennen, deren Aufmerksamkeit sie auf den erhöhten Heiland gerichtet hatten. Welch segensreiche Unterhaltung werden sie mit diesen Menschen führen? Ich war ein Sünder, wird jemand erzählen, ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Und du bist zu mir gekommen und hast meine Gedanken auf den kostbaren Erlöser als meine einzige Hoffnung gelenkt. Ich habe ihm vertraut, meine Sünden bereut und darf nun mit seinen Heiligen und mit Jesus Christus im Himmel sein. Was für eine Freude! Man sieht die Menschen, die jemand zu Christus geführt haben. Man wird wundervolle Unterhaltung führen. Christus hat es geschafft in meinem Herzen und in deinem Herzen. Wir sind Überwinder geworden. Nicht durch uns, aber durch Christus. Alle Ehre soll ihm gehören. Wie werden wir Gott loben und preisen mit unseren Worten dort, wenn wir einander sehen? Wenn wir sehen, was Christus in unserem Leben getan hat und wie er uns trotz unserer Schwachheit gerettet hat. Wir lesen im Dienst für Christus dann weiter auf Seite 333. Andere werden sagen: Ich war ein Heide und lebte in einem heidnischen Land. Du aber hast deine Freunde und dein komfortables Zuhause verlassen, bist zu uns gekommen und hast mich gelehrt, wie ich Jesus finden und an ihn als den einzig wahren Gott glauben konnte. Ich habe meine Götzen vernichtet und Gott angebetet. Jetzt sehe ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Ich bin gerettet, auf ewig gerettet, um ihn, den ich liebe, für immer zu sehen. Damals habe ich Gott nur mit dem Auge des Glaubens gesehen. Aber jetzt sehe ich ihn, wie er ist. Jetzt kann ich Jesus meine Dankbarkeit für seine errettende Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen. Ihm, der mich geliebt und durch sein eigenes Blut von meinen Sünden reingewaschen hat. Das ist ein ganz besonderes Wort hier für alle Missionare unter uns. Du hast deine Freunde und dein komfortables Zuhause aufgegeben und bist zu mir in mein Land gekommen und hast mich gerufen. Wie schön wird es sein? Und wie sehr braucht Gottes Weinberg diese Menschen, die bereit sind, ihr Leben aufzugeben, um andere zu rufen, die wie Petrus ihr Handwerk, ihre Heimat, alles zurücklassen und Menschenfischer werden. Welch Freude werden diese Menschen einmal haben, wenn Christus wiederkommt und sie die Früchte ihre Ernte sehen. Aus der Schatzkammer der Zeugnisse im zweiten Band auf Seite 517 lesen wir: Im Himmel werden wir die jungen Menschen sehen, denen wir halfen, die wir zu uns einluden und die wir aus der Versuchung erretteten. Viele werden auf ihren Gesichtern den Wiederglanz der göttlichen Herrlichkeit sehen. Eine ganz besondere Sache, die hier genannt wird, ist die Arbeit, die wir daran investieren, Jugendliche für Christus zu gewinnen. Denn das wird etwas ganz Besonderes sein. Wir werden diese jungen Menschen sehen, die wir zu uns eingeladen haben, um ihnen den rechten Weg zu weisen. Wenn wir unser Haus geöffnet haben, um eine Jugendstunde zu Hause zu halten, damit sich diese jungen Menschen bei uns versammeln können, um dort den Heiland kennenzulernen. Wenn immer wir unsere Zeit investiert haben, um die Jugend voranzubringen, es wird ein großer Segen sein, eine große Freude für uns. Wir sammeln uns Schätze im Himmel und dort werden wir die Früchte dann sehen. Wir lesen The Review and Herald vom 25. Oktober 1881. Nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Die Nacht bekümmerten Wartens, Wachens und Klagens ist fast vorüber. Bald wird euch der Lohn zuteil. Der ewige Morgen dämmert schon herauf. Jetzt ist nicht die Zeit zu schlafen und nicht die Zeit, nutzlosen Bedauern zu frönen. Wer jetzt zu schlummern wagt, wird wertvolle Gelegenheiten versäumen, Gutes zu tun. Uns ist das Vorrecht zuteil geworden, die Gaben der großen Ernte einzusammeln. Jeder errettete Mensch wird ein zusätzlicher Stern in der Krone Jesu sein. Nun, wir können heute Schätze auf der Erde sammeln, Schätze für den Himmel. Und diese Schätze, die wir für den Himmel sammeln, diese himmlischen Schätze, das sind Steine, die wir in die Krone Jesu setzen können. Ein jeder geretteter Mensch wird ein Stein in der Krone Jesu sein. Wie wird das aussehen? Welche Freude wird es sein? Denn jeder einzelne Mensch, der im Himmelreich sein wird, wird sein Leben auf die Gnade Jesu zurückführen können, wird sagen können, mein König hat mich gerettet. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat alles getan, was er tun konnte, um mich zu befreien. Und das werden wir dort verstehen, das werden wir dort sehen. Und jeder Mensch, der gerettet ist, wird ein Stein in der Krone Jesu sein. In Daniel 12, Vers 3 heißt es: Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Sie werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und das immer und ewiglich. Als Christus Stimme zu hören war, strahlten ihre Angesichter wie das Antlitz Mose. Und dann, als Christus kam und sie rief, wurden sie in einem Augenblick verwandelt. Und ihr Licht wird nie wieder erlöschen. Nie wieder wird einer dieser Getreuen sterben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du und ich auch dazugehören. Dass unser Licht nicht erlischt. Denn wir sind nicht dazu gemacht zu sterben. Wir wurden von Christus gemacht, damit wir leben. Leben in Ewigkeit. Und heute ist die Zeit, diese Entscheidung zu fällen. Möchte ich mein Leben Christus geben oder möchte ich mein Leben mit der Welt verbinden? Wir können nicht auf beiden Seiten hinken, beides geht nicht. Wir müssen eine Entscheidung im Leben treffen, entweder die Welt oder Christus. Wenn wir Christus wählen, wird unser Licht nie wieder erlöschen. Wenn wir Christus wählen, werden wir in die Ewigkeit eingehen. Wir lesen Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Es heißt hier standhaftes Ausharren. Die Heiligen, das Volk Gottes, muss in der letzten Zeit besonders standhaft sein. Wir müssen ein festes Fundament haben. Wir müssen mit Christus verbunden sein. Wir dürfen unsere Zeit mit Christus nicht vernachlässigen in diesen Tagen. Denn Christus ist es, der uns retten wird. Christus muss heute in unsere Herzen einziehen. Heute muss er die Veränderung im Herzen bewirken, damit wir in der Zeit der Trübsal standhaft sind. Wenn alles in der Welt drunter und drüber geht, wenn unser Glaube angefochten wird, unsere besten Beweggründe in den Dreck gezogen werden, zu dem Zeitpunkt müssen wir bereit sein. Und die Vorbereitung, die geschieht heute. Mach doch auch du mit und gib jeden Tag dein Herz Christus. Christus wird in dein Herz kommen und er wird das böse Herz in etwas Wundervolles verwandeln. Er wird eine Neuschöpfung hervorbringen, denn er ist der große Schöpfer. Wir wollen schließen mit 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Wenn du in deinem Herzen diese Entscheidung hast, gebe ich mein Leben ganz Christus oder will ich halb in der Welt leben? Wie will ich es tun? Gib dein Leben ganz Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit und keinen anderen Namen, unter dem wir Menschen gerettet werden können, außer in Jesus Christus. Wir können unser Leben nicht mit der Welt verbinden und erwarten, dass wir eines Tages im Himmelreich leben. Wir müssen alles Irdische aufgeben, um das Himmlische zu erlangen. Christus hat alles aufgegeben, was er hatte. Er hat seinen Thron verlassen im Himmel, er hat die Gesellschaft seiner Engel zurückgelassen und hat sein Leben gegeben auf der Erde, um dich zu erreichen. Wenn du Christus erreichen willst, musst du alles Irdische zurücklassen. Alles das, was dich hier in die Erde fesselt, muss von dir genommen werden. Dein Herz muss ganz Christus gehören. Um dein Herz ganz Christus zu geben, musst du ihn jeden Tag in dein Herz einladen. Und Christus wird dann in dir alles vollbringen, was zur Rettung notwendig ist. Willst auch du dein Herz Christus geben, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und wir geben gemeinsam unser Herzen dem Herrn. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass wir gemeinsam wieder studieren durften und dass wir sehen konnten, Herr, dass du kommen willst, um dein Volk zu befreien. Herr, du kommst, um uns zu erlösen, um uns zu dir zu holen, wie du es versprochen hast. Und lieber Vater, wir sehen uns nach diesem Augenblick, wenn wir dich sehen und deine Stimme hören. Wenn uns klar wird auf einmal, was du für uns getan hast und wie du uns aus unserer Schwachheit heraus gerettet hast und in dein ewiges und herrliches Licht gestellt hast. Lieber Vater, wir möchten dich bitten, zieh doch jetzt in unsere Herzen ein und verändere unsere Herzen, damit wir ganz dir gehören, damit alles Irdische, Böse und Schlechte aus unseren Herzen weicht und du alles in uns einnimmst, damit unser Herz wirklich ein Tempel des Geistes wird. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du das in uns sein willst und in uns tun willst. Herr, nimm unser Herz an und bitte, lass uns dein Volk sein, damit wir dich einst sehen, wenn du kommst in deiner Herrlichkeit. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir das gemeinsam studieren durften. Diese herrliche Szene von der Rettung des Volkes Gottes um Mitternacht. Und ich wünsche mir, dass wir uns auch in den nächsten beiden Vorträgen noch gemeinsam angucken können, denn wir werden noch einiges sehen. Hiermit endet es ja nicht. Die Geschichte geht ja noch weiter. Und was kommt noch? Was erwartet uns noch? Dazu eine herzliche Einladung und Gottes Segen euch.